Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. So, und am Telefon begrüße ich jetzt Markus Beran. Markus ist nicht nur Metzgermeister und Koch und Caterer und Unverträglichkeitsexperte, sondern vieles mehr. Aber das darf er euch jetzt gleich erzählen. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, grüß dich. Schön, dass wir da sind.
Genau. Vielleicht am Anfang, dass du dich mal kurz vorstellst, den Hörerinnen und Hörern. Wer bist du und was machst du so?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Markus Beran, bin Jahrgang 91 und wie sagen meine Freunde immer, ein kleiner Umtreiber. Am Anfang mal angefangen mit einer ganz normalen Ausbildung, Schulausbildung angefangen, also Hauptschulabschluss mit qualifizierten Hauptschulabschluss dann noch draufgelegt, war, sagen wir mal so, zu meiner fünften, sechsten Jahrgangsstufe noch so ein richtig typisches fauler Hund. Das Erwachen kam dann eigentlich erst so in der siebten Klasse beim ersten Praktikum.
Und was dann hast du denn gemacht?
Mein erstes Küchenpraktikum war wirklich in der Pizzeria. Ganz klassisch eigentlich für einen Koch. kam dann aber mit 15,5 ungefähr aus der Schule raus. Und das war halt als Koch einfach noch zu jung. Da wollte mich noch keiner ausbilden wegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Und dann hat man sich halt, oder habe ich mir mit meinen Eltern Alternativen überlegt und sind dann quasi durch einen Freund oder Bekannten auf den Metzgerberuf gekommen. Hab da dann mal ein Praktikum gemacht, mal reingeschnuppert und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und habe dann eine Ausbildungsstelle zum Fleischer angefangen. Ganz klassisch, erster Tag Spülküche, von morgens bis abends, quasi fast erstes halbes Lehrjahr mitgemacht. Und ja, die 3 Jahre ganz normal durchgezogen. Hab dann hier später auch diverse Wettbewerbe gewonnen, also so schöne Innungswettbewerbe, zweiter, dritter Platz geworden und später dann auch fränkischer Meister, bayerischer Meister, deutscher Meister, Vizeobermeister im Fleischerhandwerk gewonnen nach der Ausbildung.
Wie kam es, dass du beide Berufe haben ja quasi was mit Lebensmitteln zu tun, sowohl der Fleischer als auch der Koch. Wolltest du unbedingt was mit Lebensmitteln machen?
Für mich war relativ schnell in der Schule dann klar, dass ich in dem Bereich Lebensmittel möchte. Irgendwas, was man mit der Hand machen kann. Ständig Essen um sich zu haben, ist natürlich auch super. Ich wollte eigentlich von Anfang an wirklich nur Koch werden. Aber wie gesagt, wegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz, weil mich einfach keiner ausbilden wollte oder konnte aufgrund der Gesetzlage, habe ich dann notgedrungen am Anfang den Metzger noch gelernt, was sich aber relativ schnell herausgestellt hat, dass das ja irgendwie Schicksal vielleicht einfach war, weil es mir dann so viel Spaß gemacht, gerade Ende der Lehre, wie ich dann auch mal die ersten Wettbewerbe gewonnen habe und man dann mal so richtig in dem Beruf auch drin war. Ich hatte einfach einen tollen Ausbilder, der mir sehr viel gezeigt hat, sehr viel Facettenreiches gezeigt hat, wo ich dann auch ernsthaft überlegt habe, kein Koch mehr zu lernen, sondern einfach Fleischer zu bleiben. Da haben wir sehr viele Diskussionen drüber geführt und dann habe ich mich so ein bisschen zurückbesonnen und in der Zeit kam mir auch meine Diagnose Zöliakie, gleich im ersten Lehrjahr der Metzgerlehre. Und da habe ich mich so ein bisschen dran besonnen und habe gesagt, ja, nach der Diagnose Zöliakie habe ich mir was geschworen, da werden wir ja später drauf kommen. Ich muss auf jeden Fall noch Koch lernen, damit ich das auch erreichen kann.
Was vielleicht an der Stelle schon mal, was bedeutet denn Zöliakie?
Zöliakie ist quasi der medizinische Fachbegriff für eine Glutenunverträglichkeit.
Und wo ist Gluten überall drin?
In allen Weizen- und Weizenarten. Das ist quasi der Klebereiweiß in Weizen, Roggen, Dinkel und auch in deren verarbeiteten Produkten. Also später dann natürlich auch wie Brot, Nudeln, Vollkorntoast, Burger, Bier. Da ist es dann überall sichtbar drin oder auch versteckt drin.
Und was bleibt da noch übrig? Also was kannst du denn überhaupt noch essen?
Die Frage habe ich mir nach meiner Diagnosenstellung an dem Tag auch gestellt. Also ganz am Anfang sah das erstmal nach nicht viel aus. Wenn man hier so Brezeln, Brötchen, Croissants, Plunderteilchen, also ich sag mal so wie wir das, ich bin ja auch geborener Franke, so wie das halt bei uns ist. Man geht ja zum Bäcker und holt sich was, ne? Leberkäsebrötchen etc. Das war auf einmal alles nicht mehr möglich. Das sah am Anfang schon sehr eingedämmt aus, das Portfolio, was man essen kann oder essen darf. Wenn man sich immer mit dem Thema beschäftigt, sieht man auf einmal nicht nur neue Alternativen, sondern auch altbekannte eigentlich. Kartoffeln, Reis in allerlei Varianten, Gemüse, so wie man es kennt, Sellerie, Karotte, Staudensellerie, geht ja, ist alles glutenfrei. Mais ist einer der Hauptalternativprodukte, Bindemittel wie Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Linsen, Hülsenfrüchte, solche Sachen, die sind alle glutenfrei und können alle verzehrt werden.
Ich sehe schon, da bleibt ja doch noch was übrig.
Ja.
Sogar einige leckere Sachen. Jetzt bist du ja nicht nur, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du ja selbstständig, hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich habe mich damals, also nach der Metzgerlehre habe ich mich, wie gesagt, dazu entschieden, noch Koch zu lernen. Habe dann nochmal 2 Jahre eine richtige Kochausbildung gemacht in einem 4-Sterne-Hotel. War danach auch bei einem Sternekoch unterwegs. Habe da mal ein halbes Jahr ein bisschen Sternluft geschnuppert. Ja, habe da im Angestelltenverhältnis, habe da aber irgendwie gemerkt, dass eine Seite der beiden Berufe mich irgendwie nicht vollständig ausreizt. Und habe da irgendwie eine Mischung gesucht zwischen dem Beruf Koch und dem Beruf Metzger. Ja, und habe dann da relativ schnell nur die Selbstständigkeit gesehen. Ja, und habe mich dann mit 20 Jahren schon selbstständig gemacht. Ursprünglich als Mietkoch und Caterer.
Also ist denn ein Mietkoch?
Ja, also wenn ein Restaurant zum Beispiel oder ein Fleischereibetrieb eine Urlaubsvertretung gebraucht hat oder Spitzentage hatte und keine Vollzeitkraft beschäftigen kann, weil es sich finanziell nicht lohnt, dann komme ich 1 oder 2 Tage oder mal nur einen halben Tag in den Betrieb rein und unterstütze den dann.
Mm, okay.
Und so kann er mich quasi stundenweise buchen, wie ein Klempner oder ein Maurer.
Verstehe.
Und so konnte ich natürlich in dem, oder so habe ich dann angefangen mit meiner Selbstständigkeit und konnte dann, habe das auch wirklich einige Jahre durchgezogen und konnte relativ schnell in jungen Jahren in ganz Deutschland sehr viel lernen. Ich habe somit quasi meine Wanderschaftsjahre, die man als Koch ja macht, absolviert und konnte dadurch sehr viel von der Welt schon sehen.
Jetzt stellt sich vielleicht dem einen oder den anderen Zuhörer die Frage, wie ich auf dich gekommen bin, weil das ja ein Podcast ist, also 7 gute Gründe beschäftigt sich ja normalerweise mit Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern. Welchen Bezugspunkt hast du denn zum Roten Kreuz?
Das ist ganz witzig. Ich habe, ich glaube, in meinem 11. Lebensjahr damals angefangen durch unseren Nachbarn Schwimmkurs zu machen bei der Wasserwacht bei uns in Hammelburg. Und dann hat sich das so ein bisschen intensiviert und dann war man auf einmal in der Wasserwacht mit drinnen und war auf Wettbewerben mit dabei und hat Schwimmtraining mitgemacht. Dann hat man mal einen mitgehalten und ruckzuck war man dann auch mal auf einem Gruppenleiterlehrgang vom Jugendrotkreuz. Und da war so mein erster Berührungspunkt, mein erster Schnittpunkt zum Jugendrotkreuz. Und jeder JRKler, der schon mal auf einem Gruppenleiterlehrgang weiß, was das für coole Wochenenden sind. Und da wollte ich einfach mehr wissen. Ja, und so schnell habe ich mich gar nicht umgedreht, war ich dann auch im Jugendrotkreuz mit denen damals unterstützend Leiter, also habe ich unseren LDJA unterstützt für die Schulsanis.
Hast du dann in der Jugendarbeit deine Fähigkeiten als Koch und Metzger auch mit eingebracht?
Teilweise als Koch. Wir haben bei uns im Landkreis anfangs dann auch ein paar Kochkurse übers oder mit dem Jugendrotkreuz angeboten, zum Beispiel einen Asia-Kochkurs damals mal gemacht mit JKlern, beziehungsweise auch mit Nicht-JKlern, die dann JKler wurden, und haben so in den Gruppenstunden dann auch Kochkurse gemacht mit den Jugendlichen.
Mhm. Jetzt bist du ja, insgesamt klingt es ja so, als wärst du ganz gut beschäftigt. Wie und wann kommst du denn auch mal zur Ruhe?
Als Geschäftsmann heutzutage, das Geschäft ist ja immer weiter gewachsen, immer gewachsen. Ich habe ja heutzutage mittlerweile zwei Unternehmen, ein großes Catering-Unternehmen mit mehreren Festangestellten, einem eigenen LKW, wo wir im Sommer auch ein paar tausend Essen machen. Wir machen und unsere Ernährungsschule, wo wir auch verschiedene Sparten von Kochkurs über Allergiemanagement und unser eigenes Küchenmagazin haben. Da könnte man wirklich rund um die Uhr arbeiten.
Und das tust du?
Ich habe gelernt heutzutage so ein bisschen auf, also man muss sich klare Linien setzen. Von da bis da wird gearbeitet. Da gibt man auch mal Vollgas. Es gibt Wochen, da geht man auch mal ein bisschen über dem normalen Arbeitslimit, sage ich mal. Aber da muss man sich auch einfach konsequent mal sagen, okay, heute ist Montag. Es ist zum Beispiel seit 3 Jahren mein freier Tag. Immer montags mache ich nichts. Das ist dann wirklich ein Tag, der nur für mich ist, für die Familie, für die Freundin, wo ich sogar Arbeitsverbot, also wirklich Büroverbot habe. Mhm. Und da achten auch alle, die um mich herum sind, sehr drauf.
Wäre das dann quasi auch dein Rat an die Zuhörerinnen, sich quasi so freie Zeiträume zu schaffen, um dem Alltagsstress ein Stück weit zu entfliehen?
Kann ich nur ganz klar sagen, ja. Mhm. Ich musste relativ schmerzhaft lernen, dass viel Arbeiten nicht gerade viel Erfolg oder viel Geld bedeutet.
Was meinst du damit?
Also wenn man jetzt zum Beispiel, ob das jetzt als Selbstständiger ist oder ob das auch als Angestellter ist, als Ehrenamtlicher ist etc., man kann natürlich 20 Stunden am Tag aktiv sein, Sachen planen, organisieren, machen und tun. Nur irgendwann ist einfach der Kopf mal leer und die Ideen fehlen einem, die Zielstrebigkeit, man kommt ein bisschen von seinem ursprünglichen Ziel ab, man verzwickt sich vielleicht in Aktionen und man fehlt, oder der Person fehlt einfach der freie Kopf, sich mal hinzusetzen. Ich sage immer so gerne, wie die Engländer im Fernsehen das machen, 15 Uhr Tea Time, hinsetzen mit einem kühlen Getränk oder einem warmen Getränk und einfach mal kurz sich wieder sammeln, überlegen, ist es noch genau das, was wir gerade machen? Ist es noch der Weg, den ich so heute Morgen um 8 Uhr noch geplant habe? Und machen wir das auch noch richtig so? Mhm. Dann die Ruhezeiten dementsprechend nehmen, sammeln und wieder loslegen. Viel effektiver, wie 20 Stunden oder länger durchzuackern.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schaffst du es dann heute überhaupt noch bei deinem hohen Arbeitspensum, dich ehrenamtlich zu engagieren?
Ist natürlich immer ein Zwiespalt als Geschäftsmann. Wo engagiert man sich wie ehrenamtlich? Zum Teil sind hier politische Entscheidungen als Geschäftsmann zu treffen, da hier der ein oder andere Verein dementsprechend dann vielleicht mal eifersüchtig ist oder das falsch auslegt, warum er jetzt bei dem einen hilft und bei dem anderen nicht hilft, geht sich ja oft mal natürlich, also meistens dann immer um Geld danach. Und ich habe für mich quasi geschworen, ich weiß, wo ich herkomme. Und das will ich auch nach außen publizieren. Ich komme aus dem Roten Kreuz, ich komme aus dem Jugendrotkreuz und deswegen, da wo ich herkomme, da setze ich auch gerne meine Freizeit, auch wenn es nur wenig Freizeit ist, aber auch da setze ich sie gerne mit ein. Ich bin trotzdem bei unserem jährlichen Zeltlager, vielleicht nicht mehr die ganze Woche mit dabei, aber ich komme mal 1-2 Tage als Besucher dazu und versuche mich, soweit es geht, weiterhin ehrenamtlich zu engagieren aus meinen Wurzeln.
Das ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema, weil du ja jetzt auch auf Landesebene dich beim Jugendrotkreuz engagierst. Das Jugendrotkreuz hat ja die Lass mal Gesundheitskampagne gestartet, die ja die drei Themenkomplexe Kochen, Bewegung und Entspannung umfasst. Und du bist quasi unser Experte für das Thema Kochen. Wie kam es denn dazu, dass du da mitgemacht hast und was ist dein Part bei der Kampagne?
Wie bin ich dazu gekommen? Ich weiß noch, dass man, das ist so wie eigentlich jede gute Idee, die fängt irgendwann mal abends am Lagerfeuer an, bei einem Getränk, und dann spricht man da mal drüber. Und das macht man ein, zwei Mal und dann konkretisiert sich die Idee irgendwann. Und dann kommt man in die Umsetzung, was auch sehr, sehr wichtig ist, nicht nur Ideen zu spinnen, sondern sie auch umzusetzen. Und das haben wir hier gemacht und ich finde, wir haben hier eine tolle Kampagne aufgesetzt. Und ich glaube, die kam auch so aus dem Bereich, ich sag mal 2015 hatten wir in Deutschland einen großen Flüchtlingsstrom, wo auch andere Esskulturen oder andere Lebensarten nach Deutschland kamen, mit denen wir ja auch oder viele nicht zurechtkommen oder kamen, wo natürlich Aufklärungsbedarf war. Das Essen ist heute nicht mehr so wie vor 20 Jahren, auch bei uns Eingebürgerten. Da kommt frischer Wind rein, oder da muss auch frischer Wind reinkommen, dass man zum Beispiel auf einem Zeltlager heutzutage auch vegetarisches Essen dabei hat, dass man für Allergiker gewappnet ist, sich zumindest ein bisschen auskennt und ein Kind mit einer Laktoseintoleranz auch über eine Woche Zeltlager bringt. Das ist lecker, ausgewogen und gesund. Und wenn ich solche, also ist meine Meinung, wenn solche Verbände, die ja auch einen gewissen Symbolcharakter haben, so eine Message auf Gruppenveranstaltungen nicht rüberbringen, wer soll es dann machen?
Und jetzt hast du quasi beschrieben, wie es dazu kam. Was machst du jetzt im Rahmen dieser Kampagne?
Genau, wir haben es in den letzten zwei Jahren, also 2017, 2018 unter anderem fürs, oder haben wir JRK-Rezepte geschrieben, entwickelt. Wir haben in bayernweit Veranstaltungen gegeben, München, Nürnberg etc., wo wir wirklich auch mit den Jugendlichen dann am Herd standen, gekocht haben, aufgeklärt haben, was steckt auch hinter der Ernährung, und um einfach ein bisschen Aufklärung zu betreiben zu dem Thema, als jemand, der selbst gerne isst, sich ein bisschen auskennt, würde ich sagen, und auch sehr leidenschaftlich bei dem Thema ist, ist einfach Priorität 1 Aufklärung.
Ab welchem Alter kann man denn mit Kindern gut kochen?
Ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Mindestalter für gibt, ob man das benennen kann, wenn die Kinder Spaß mit Lebensmitteln haben, ich sag mal mit 4, 5, 6, und auch Bewusstsein gegenüber scharfen Gegenständen haben, weil auch ein Obstsalat zum Beispiel muss mit einem Messer geschnitten werden. Ob das jetzt richtig scharf ist oder einfach ein bisschen stumpf ist für die Kinder. Sobald sie ein bisschen ein Bewusstsein haben, um was es sich da geht, dann soll man loslegen. Und wenn man mit den Kleinsten einfach am Anfang mal ein bisschen Plätzchen aussticht. Das Allerschlimmste, was wir machen können in unserer heutigen Zeit, ist, die Kinder nicht mit einzubeziehen. Mama, Papa oder der Feldlagerkoch kochen jeden Mittag ein tolles Essen. Mir ist es wirklich schon passiert, dass mich Kinder gefragt haben, wie der Baum der Chio-Chips-Tüte heißt.
Okay. Ja? Oder die lila Kuh von der bekannten Schokomarke.
Ja, genau, wo die Schokolade rauskommt bei der lila Kuh, unten oder hinten. Das sind wirklich Fragen, die wurden mir schon gestellt. Und Ja, sehr amüsant. Du lachst auch. In dem Moment habe ich auch sehr geschmunzelt, wobei ich nicht wusste, ob ich weinen oder lachen soll.
Ja, ich bin auch noch unentschlossen.
aber man nimmt sowas mit Humor. Ja, und deswegen über Aufklärung und die Kinder mit einzubeziehen, kann man genau hier wieder ein Bewusstsein schaffen zu tollen, natürlichen Produkten.
Kann man beim Kochen mit Kindern denn etwas falsch machen? Also in der Zubereitung oder auch, ja, also ganz grundsätzlich?
Ich würde sagen, man kann wie in der Allgemeinerziehung auch nur eins falsch machen, indem man Kinder anlügt.
Okay.
Die Kinder sollten oder haben auch bei uns, nicht nur sollten, sondern haben auch bei uns am Kochkurs einfach mal in den Rosmarin reingebissen oder in Blattspinat. Haben Sachen gegessen, wo sie erstmal gesagt haben, ah nee, mag ich eigentlich nicht. Wenn man denen am Tisch als Vorbildfunktion auch einfach vorzeigt, von allem ein bisschen, und dann kann man sich eine Meinung bilden, ob ich es mag oder nicht. Und wenn ich es nicht mag, dann kann ich es weglassen. Wenn ich das vorlebe und auch aufzeige und den Kindern die Möglichkeit gebe, andere Lebensmittel kennenzulernen, ich glaube, dann gibt es keine Regeln. Ich darf sie nur nicht anlügen.
Also unter anderem meinst du damit auch, dass man quasi verschweigt, wenn man irgendwas im Essen versteckt, was man für vermeintlich gesund hält, oder?
Genau, einer von den Punkten. Ja. Wenn man dieses typisch versteckte oder Gemüse reinpüriert in die Bolognese-Soße zum Beispiel.
Du hattest das schon angesprochen, dass du ja auch im Rahmen von Zeltlagern und so weiter oder Jugendveranstaltungen gekocht hast. Was kann man denn oder was sollte man denn beachten, wenn man in großen Mengen kocht? Kann man da alles kochen, was man so auch aus dem eigenen Haushalt oder aus den eigenen vier Wänden kennt, oder ist man da irgendwie eingeschränkt?
Auch bei uns, also ich kann das wahrscheinlich vergleichen sogar mit unserem Catering-Unternehmen. Und kochen kann man im Prinzip erstmal alles. Man nimmt sich meistens natürlich Speisen raus, die Kinder gerne mögen, die man selber gerne mag und auch weiß, wie man sie zubereitet. Wobei ich nur den Tipp geben kann, der Maschinenpark oder das Equipment vor Ort, wo ich das Essen zubereite, spielt eine Riesenrolle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Grill habe mit einem Grillrost, da werde ich niemals Fischstäbchen drauf braten können. Ne? Dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob es irgendwie Bratwürstel oder Wienerchen gibt. Andersrum, wenn ich aber eine Pfanne, also einen Pfannenrost auf meinem Grill habe und auch vielleicht sogar einen schönen Backofen, dann kann ich gut kurz gebratenes Fleisch und oder auch gegrilltes Gemüse und irgendwas aus dem Backofen wie Ofenkartoffeln machen. Na, also ich muss auf jeden Fall mein Gerätepark, mein Equipment kennen oder wissen, was ich habe und dementsprechend auch das Essen ein bisschen anpassen in den Mengen. Mir bringt es nichts, wenn ich zwei kleine Töpfe habe, aber eigentlich Gemüseeintopf aufgeschrieben habe und davon 30 Liter bräuchte.
Jetzt hast du ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, einige Rezepte auch geschrieben, die auch auf der Webseite vom Jugendrotkreuz sind. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken, und auf deiner Webseite ja auch. Wie schaffst du denn das, dass dir immer wieder neue Kreationen einfallen?
Das ist gar nicht so einfach. Und da sind wir nämlich genau wieder bei dem Punkt freier Tag.
Also arbeitest du doch wieder am freien Tag?
Nein, eigentlich nicht. Ich sage immer dazu, ich genieße das Leben. Ich gehe einfach mal essen mit meiner Freundin. Wir gehen ins Schwimmbad, in die Sauna, setzen uns einfach mal in den Café, gucken uns die Speisekarten an. Also einfach mit offenen Augen durchs Leben laufen. Und da kriegt man schon gewisse Ideen. Sich mit Leuten unterhalten, wenn man auf einer Geburtstagsparty von der Schwester ist, was kocht ihr so zu Hause? Oder was wollt ihr mal bekocht haben? Das sind natürlich, so entwickelt man oder so kommt man dann auf ganz neue Kreationen. Also wenn man zum Beispiel unser erstes Rezept, was wir geschrieben haben, anguckt, Spaghetti Bolognese. Ich glaube, es gibt Menschen, die schon öfter Spaghetti Bolognese gekocht haben wie ich. Ist jetzt keine Neuentwicklung, aber eine neue Interpretation, wo ich sage, für mich, das ist ein Rezept, das schmeckt saulecker, und ist auch nach ausgewogenen Kriterien zusammengestellt.
Warum ist Ausgewogenheit wichtig?
Ausgewogenheit war eigentlich schon immer wichtig. Wenn wir unserem Körper nicht das geben, was er braucht, dann wird der Körper irgendwann krank.
Was sollte da bestenfalls dabei sein, damit es ausgewogen ist?
Der Standardspruch auf jedem JK-Kochkurs: von allem ein bisschen. und von Zucker nicht ganz so viel.
Ja, das ist ja zumindest schon mal eine gute Richtschnur, die man ja relativ leicht beherzigen kann. Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp? Zum einen vielleicht, wie man mit einfachen Mitteln Vielfalt auch auf den Speiseplan bringt und eben nicht eine ganze Woche immer ungefähr dasselbe kocht. Jeden Tag Nudeln, bloß halt, keine Ahnung, mit anderem Gemüse oder Soßen, sondern ein bisschen abwechslungsreicher kochen kann.
Wenn einem die Ideen fehlen für den wöchentlichen Menüplan, den ich zum Beispiel immer Sonntagnachmittag für mich schreibe, den schreibe ich nämlich eigentlich immer oder meistens aus Resten aus dem Kühlschrank und das, was in den Werbeblättchen im Angebot ist und was gerade der Garten oder die Saison hergibt. Mhm. Den drei Kriterien schreibe ich mir quasi meinen persönlichen Wochenspeiseplan.
Das ist ganz lustig, weil nämlich die nächste Frage, die ich mir notiert hatte und die ganz gut passt, wäre nämlich gewesen, wie vermeidet man es, Lebensmittel wegwerfen zu müssen? Und jetzt hast du ja gesagt, du schaust quasi in deinen Kühlschrank, was muss noch weg und verwurschtelst es dann quasi in einer neuen Kreation. Gibt es noch Tipps, wie man es vermeidet, Lebensmittel wegwerfen zu müssen?
Ja, das ist ja gerade auch politisch ein Riesenthema. Gerade dieses Thema MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, kennen ja viele nicht. Ein Joghurt, der auch mal eine Woche über ein MHD ist, ist eigentlich immer noch gut. Müsste eigentlich auch nicht weggeschmissen werden.
Man muss sich dann wegschmeißen.
Wenn du ihn wegschmeißen musst, dann würdest du ihn auch nicht mehr essen. Also Lebensmittel, die man nicht mehr essen möchte, weil sie optisch oder geruchstechnisch so schlecht aussehen, ob sie die Farbe verändert haben, ob sie ausgetrocknet sind, ob sie schon Schimmel angesetzt haben. Also wenn ich ein Lebensmittel optisch nicht mehr essen möchte, dann würde ich es wegschmeißen.
Aber quasi nicht einfach nur nach dem Datum gehen und sagen, so, jetzt ist der 28. März, heute läuft das Joghurt ab, jetzt schmeiße ich es weg.
Nein, das ist der größte Irrtum, den es wirklich gibt. Bis dahin nimmt der Hersteller die rechtliche Gewährleistung für das Produkt. Also bis dahin muss der Joghurt zum Beispiel einwandfrei sein und darf nicht gekippt sein.
Okay. Hast du einen Tipp vielleicht?
Das ist quasi ich vergleiche das immer gerne mit das können sich die meisten leicht vorstellen, wenn ich einen Neuwagen oder wenn ich einen Fernseher kaufe, habe ich auf den Fernseher 2 Jahre Garantie. Ja, also eine Gewährleistung vom Hersteller. Das MHD ist nichts anderes. Aber der Fernseher läuft nach 2 Jahren immer noch. Das ist beim Joghurt genauso. So kann man sich vielleicht leicht vorstellen.
Wenn wir schon bei dem Verderben von Lebensmitteln sind, hast du einen Tipp? Gerade Obst und Gemüse wird ja relativ schnell, umgangssprachlich formuliert, schlecht. Hast du einen Tipp, wie Obst und Gemüse länger hält?
Es gibt gewisse Lebensmittel, wie zum Beispiel Tomaten, die darf man nicht kühlen. Das sind nachreifende Lebensmittel. Die würden an Geschmack und Aroma verlieren. Tipp 1 ist schon mal einen Wochenplan schreiben. Und aus dem Wochenplan schreibe ich meine Einkaufsliste. Und dann habe ich auch, in Anführungszeichen, nur die Lebensmittel im Haus, die ich auch wirklich verkochen möchte. Und niemals mit Heißhunger einkaufen gehen.
Ja, das kenne ich. Dann kauft man viel, was man eigentlich gar nicht kaufen wollte.
Ja, genau. Man kauft ein, man reißt vielleicht auf, weil man gerade Lust zu hat, und dann liegt die halbe Packung wieder im Kühlschrank und dann ist man 2 Tage nicht da und dann verdirbt's. So, also das ist schon mal das Wichtigste: nach diesem Wochenplan und der Einkaufsliste einkaufen gehen. Dann reduziere ich meine Lebensmittel und natürlich auch mein Geldbeutel wird geschont zu Hause. Und dann kommt es natürlich auf die richtigen Lagerhaltungsmöglichkeiten an. Also heutzutage haben ja viele Kühlschränke diese frische Box mit dabei, wo Obst und Gemüse super hält. Man sollte halt gucken, dass es nicht irgendwie in Feuchtigkeit liegt oder so, dass es schön trocken liegt, die Kühlkette nicht unterbrochen wird, ein bisschen vielleicht auch geschützt, also lichtgeschützt ist. Wenn ich jetzt in meinen Obstkorb bei uns auf dem Esstisch zum Beispiel betrachte, da darf natürlich nur ganz wenig Obst liegen, ne? Das, was ich heute Morgen oder vielleicht in 3 Tagen esse. Nicht das, was ich eingekauft habe fürs Wochenende. Das packe ich lieber in den Kühlschrank und hole ich mir dann morgens einfach raus, wenn ich essen möchte.
Genau, ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht verrätst du es uns ja. Hast du eventuell eine Geheimzutat, die du uns nicht vorenthalten wirst? Also irgendwas, was jede Speise quasi unschlagbar lecker macht?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es als Geheimzutat benennen darf. Aber es gibt ein Thema, auf dem reite ich, egal welche Schulung ich gebe, reite ich immer rum. Und das sind Gewürze und Kräuter. Ich liebe Gewürze und Kräuter. Nicht nur, weil sie ein Essen abwechslungsreich, schmackhaft und würzig machen, sondern weil sie auch sehr gute oder positive medizinische Eigenschaften haben. Ich bin kein Arzt und kein Studierter in dem Bereich, deswegen werde ich mich hüten, hier medizinische Aussagen zu treffen. Aber Großmutter hat schon gesagt, Junge, wenn du krank bist, eine schöne, pikante Hühnersuppe, da kommst du wieder auf die Beine.
Ja, ich meine, du musst ja auch nicht Arzt sein, um zumindest für den Teil sprechen zu können, für den du Experte bist, nämlich was Lebensmittel und Kochen angeht. Und allein schon, wenn du sagst, damit kann man normales Essen, sage ich jetzt einfach mal so, aufpeppen, dann ist das ja schon ein guter Hinweis für die Hörerinnen da draußen, die quasi mal selber was Neues ausprobieren wollen. Gibt es da vielleicht irgendein Kräuter, das du besonders empfehlen kannst?
Also ich persönlich liebe total Liebstöckel. Kennen die meisten unter Maggi-Kraut. Maggi kennen dann die meisten wieder nur in der schwarzen Flasche. und hat mittlerweile keinen guten Ruf mehr. Das Ganze gibt es auch in natürlicher Form und heißt Liebstöckel. Macht jede Brühe, jeden Eintopf oder jede Soße wirklich total rund. Wirklich sehr schmackhaft. Und im Süßspeisenbereich liebe ich einfach Tonkabohne.
Bitte was?
Tonkabohne.
Oh, was ist das?
Ich sag mal ganz einfach gesagt, der neumodische Vanilleersatz hat einen leicht mandeligen, vanilligen Geschmack. Und den reibt man in Süßspeisen ein, ist quasi so eine getrocknete Bohne. Und die reibt man dann rein, braucht man auch gar nicht so viel von, ist gar nicht so günstig. Ich glaube, das 100 Gramm oder 45 Gramm Gläschen an die 6-7 Euro. Eine gute, anständige Qualität davon. Aber es lohnt sich. Es schmeckt wunderbar.
Und ich vermute ja, dass man auch nicht gleich die kompletten 45 Gramm dann in eine Speise reinhaut.
Oh, ich sag mal, wenn man einmal anfängt, dann kann man meistens nicht mehr aufhören mit dem Löffeln.
Kann man das quasi auch direkt verspeisen?
Nein. Okay, dafür ist es zu hoch konzentriert. Wäre sogar im Gegenteil schon so wie mit jedem hochkonzentrierten Gewürz gefährlich für den Körper. Einfach nur ein kleines bisschen, ich sag mal, ein Viertel Esslöffel zum Beispiel in einen Liter Bayerisch Creme rein. Und die Bayerisch Creme kriegt einen ganz anderen aromatischen Geschmack. Und als kleiner Haushaltstipp ist heutzutage günstiger wie Vanilleschote.
Okay. Also ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich vor unserem Telefonat gegessen habe, weil ich merke jetzt schon, wie mir das Wasser im Munde zusammenläuft bei deinen Tipps. Und da passt vielleicht ganz gut, was isst du denn selbst am liebsten?
Ja, das sind auch so bekannte Fragen, die man im Koch stellt, ne? Da darf ich öfters mal drüber nachdenken.
Gerne.
Und ich denke wirklich jedes Mal neu drüber nach. Wobei es relativ einfach ist. Auch wenn ich so ein Gewürz- und Kräuterfreak bin und immer wieder auch crazy Rezepte koche, so ein ganz normaler Basmati-Reis mit ein bisschen Butter.
Und sonst nichts?
Sonst nichts.
Okay.
Den abends zum Abendbrot oder mal mittags auf der Terrasse gelöffelt. Da geht irgendwie nichts drüber.
Jetzt hast du mich überrascht. Jetzt hätte ich gedacht, als fränkischer oder bayerischer Koch, da kommt jetzt irgendwie Schweinebraten oder Schäufele oder sowas. Aber Basmati-Reis mit Butter, auch mal was anders.
Ja, stinknormaler Butterreis ist schon was. Die einfachen Sachen sind manchmal die, die am leckersten sind.
Ja, das stimmt. Ich denk da so ein bisschen an ein Butterbrot mit etwas Salz. Das ist ja auch schon was Grandioses.
Genau. Das ist natürlich für mich als jemand mit einer Glutenunverträglichkeit heute gar nicht mehr so einfach, aber habe ich früher auch sehr gerne gegessen.
Du meinst, weil dein Brot dann aus Mais dann sein muss, oder?
Genau, die glutenfreien Brote transportieren oft nicht das Aroma, wie man früher, also wie so ein Holzbackofen oder so ein Holzbrot ist. Diese harte Kruste erreichen auch viele glutenfreie Produkte nicht. Daher fehlen dann hier zwei, drei geschmackliche und haptische Komponenten. Mhm. Aber dann ist es halt vielleicht kein normales Salz, sondern vielleicht ein Kräutersalz. Und in dem Brot ist ein bisschen Chiasamen drin. Und dann schmeckt es auch super.
Jetzt waren wir schon quasi bei deiner Lieblingsspeise. Jetzt würde mich vielleicht interessieren, und vielleicht unterscheidet sich ja, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich unterscheidet. Was bereitest du denn am liebsten zu?
Okay, das ist natürlich eine spannende Geschichte. In der Küche gibt es ja verschiedene Positionen.
Welche gibt es da so?
Also ganz klassisch nach französischer Art ist es der Saucier. Der kümmert sich um Fleisch, Fisch, Soßen etc. Also ich sage es jetzt mal ganz einfach, es gibt noch Untergliederungen, aber ganz einfach gesagt, es ist der Saucier, der sich um Fleisch und Soßen kümmert. Es gibt den Entremetier, der sich um die warmen Beilagen kümmert, wie Gemüse, Sättigungsbeilagen. Dann gibt es den Gardemanger, der kümmert sich alles, was Salat und Vorspeisen ist. Und den Pâtissier, der macht die Nachspeisen. Und für mich als Metzger wäre natürlich der Saucier der klassische Posten. Der muss ich sagen, der macht mir auch super viel Spaß. Wobei ich in der Ausbildung gemerkt habe, dass ich irgendwie ein Herz für Süßspeisen entwickelt habe. Also ich stehe total gerne in der Küche und mache Cremes, schöne Desserts, Windbeutel mit tollen Füllungen etc. Von daher glaube ich, was ich am liebsten zubereite, sind Fruchtcremes. Und dann in der Schwierigkeit, in der Haptik, im Süßungsgrad, im Fruchtigkeitsgrad und mit zum Beispiel Krokant oder halt solchen knusprigen Komponenten zu veredeln. Und ein bisschen Obst dazu. Das glaube ich, das ist so das, was ich echt am liebsten mache.
Ja, kann ich mir vorstellen, vor allem, weil ja auch gerade solche Süßspeisen dann eben mit was Fruchtigem ja auch farblich immer was hergeben, also wo dann das Auge eben auch nochmal kräftig mit isst und man immer irgendwie gleich an den Waldspaziergang denkt, wo man sich frische Beeren geholt hat.
Ja, genau.
Ein Kapitel habe ich noch zum Thema Kochen und so weiter, bevor wir zu den Unverträglichkeiten kommen. Und zwar, du hast ja, wenn ich richtig mich erinnere, auch die Ausbildung zum Feldkoch gemacht oder zumindest wahrgenommen. Erinnere ich mich richtig oder?
Ich war da mit involviert, wobei man dann später gesagt hat, der Junge, der hat eine Kochausbildung. Der geht mal bei einer Feldküchenunterweisung mit dazu. Den richtigen Feldkochlehrgang brauche ich jetzt nicht machen. Wir nehmen ihn trotzdem im Katastrophenfall mit.
Ah, okay. Aber dann, du kannst mir vielleicht trotzdem für die, die das nicht wissen, also liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt im Roten Kreuz die Möglichkeit, Feldkoch, Feldköchin zu werden. Kannst du vielleicht, Markus, erklären, was ein Feldkoch ist und was vielleicht auch anders ist als jetzt beim Kochen zu Hause oder auch beim Kochen bei dir im Beruf?
Ja, ich kann nur jeden ermutigen, sowas mal zu machen. Der Unterschied liegt einfach daran, ein Feldkoch ist ja der Bereitschaft, also der klassische Feldkoch unterliegt ja der Gemeinschaft, Bereitschaft, die ja dann im Katastrophenfall ausrücken und ja die Versorgung zum Beispiel im Katastrophenfall
übernehmen,
genau, danke. Beim Hochwasser zum Beispiel in da unten bei Dachau oder das Elbe-Hochwasser, wie auch immer, da kommt man dann mit dem LKW an, mit der Feldküche. Es gibt ja ein richtiges Gerät, was ein bisschen anders da funktioniert wie der Elektroherd zu Hause. Man kocht in anderen Dimensionen, manchmal einfache Gerichte, manchmal schnelle Gerichte, dann gibt es aber auch mal ein richtiges Mittagessen. Dazu gibt es vorher die Ausbildung, also auch als nicht gelernter Koch oder wenn man mit Essen kochen nichts zu tun hat, kann man trotzdem sich diesen Namen aneignen, indem man auf Schulungen geht. Einem wird das beigebracht, auf was man zu achten hat, wie man damit umzugehen hat. Ja, und dann kann man später im Katastrophenfall mit ausrücken oder auch im Jugendrotkreuz zum Beispiel auf Zelllager mitkochen.
Weißt du, ob das Thema Unverträglichkeiten in der Feldkochausbildung auch schon eine größere Rolle spielt? Ich meine, das Thema ist ja in den letzten Jahren auch, hat immer mehr an Bedeutung gewonnen, immer mehr einfache, normale Supermärkte, Listen, Produkte, die laktosefrei sind, die frei von Gluten sind und so weiter. Spielt es bei den Feldköchen auch eine Rolle?
Also ich kann es jetzt bei uns aus dem Arbeitskreis sagen, dass auch über dieses Thema immer wieder gesprochen wird. Dass man, auch wenn man den Fall zum Beispiel gerade hat und man sich jetzt doch nicht auskennt, sich auch kurzfristig nochmal austauscht. Wo bekommt man Produkte her, etc. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es in der Ausbildung zumindest angesprochen wird, wie man in solchen Fällen mit umgeht. Witzig ist es ja, dass man heutzutage als Rotkreuzler besucht man ja einige Schulungen. Ich glaube, ich habe die letzten Jahre keine Schulung mehr mitgemacht, wo kein Allergiker als Teilnehmer in der Schulung saß. Und dann kommt so ein Thema natürlich immer einfach auf.
Jetzt vielleicht dazu, weil du dich ja auch in deinem Beruf damit beschäftigst, du bist Experte für Unverträglichkeiten und ja selber auch Betroffener von der Zöliakie, wir haben es vorhin angesprochen. Vielleicht als erstes die Frage, wie stellt man denn überhaupt fest, dass man irgendwas nicht verträgt?
Wie stellt man fest, dass man was nicht verträgt?
Ja, also wie hast du zum Beispiel gemerkt, dass du Zöliakie hast?
Die Krankheitsbilder, die sind so unterschiedlich an Symptomen, also was sich später äußert, dass man erstmal gar nicht so richtig genau definieren kann. Die meisten denken halt immer, sie haben mal eine kleine Grippe oder eine kleine Erkältung oder wie auch immer. Daher kann man immer nicht gleich auf Lebensmittelunverträglichkeiten zurückschließen. Es gibt Symptome, also wie jetzt ich bei der Zöliakie. Ich hatte damals bei meiner Diagnose starke Bauchschmerzen, Durchfall. Ich war sehr müde. Ich habe viel abgenommen, fast 20 Kilo in ein paar Wochen abgenommen. Hatte viele Kreislaufzusammenbrüche.
Oh je.
Ich konnte nicht mehr gut sehen. Also gerade wenn ich müde wurde, habe ich vieles verschwommen gesehen, als wenn ich 3 Promille gehabt hätte.
Okay.
Freunde von mir hatten gar keine Symptome in dem Sinne. Die haben irgendwann einfach eine juckige Haut bekommen, ein bisschen eine trockene Haut bekommen und ein bisschen Durchfall. Und dann gibt's andere, die kriegen richtig einen dicken Bauch, wie unterernährte Kinder.
Okay, also letztendlich sind die Symptome und das, woran man es festmachen könnte, so unterschiedlich, dass man eigentlich nicht pauschal sagen kann, an den 2, 3 Kriterien erkennt man, dass man zum Beispiel unter Zöliakie leidet.
Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier Pauschalaussagen zu treffen, wenn es einem halt nicht gut geht, man jetzt sich unwohl fühlt, dann sollte man zu seinem Hausarzt gehen und sich informieren. Auch Zöliakie kann man heutzutage ganz einfach über einen Bluttest feststellen lassen. Laktoseintoleranz gibt es einen Atemtest zum Beispiel, genauso bei der Fructose, Histamine, auch über das Blut feststellbar, zumindest die Tendenz dazu. Und dann sollten die Ärzte das Forschen anfangen.
Wenn man das dann hat, also bestätigt quasi durch den Arzt, durch die Ärztin, kann man was dagegen tun oder muss man dann ein Leben lang quasi auf bestimmte Lebensmittel verzichten?
Viele kennen es. Bei der Laktoseintoleranz ist es relativ einfach. Da kann der Körper den Milchzucker, die Laktose, den Zweifachzucker Laktose nicht spalten, weil es zu wenig Laktase hat. Hier hat man die Laktase-Tabletten erfunden. Und das heißt, jemand mit einer Laktoseintoleranz könnte vor der Mahlzeit eine Laktase-Tablette einnehmen und hätte genug Enzyme, die dann diesen Milchzucker spalten und dadurch keine Symptome entstehen. Das geht aber auch leider nur bei der Laktoseintoleranz.
Okay.
Und auch hier möchte ich an der Stelle gerne den Zweifel aufbringen, ob es gut ist, jedes Mal Medikamente zu nehmen vorm Essen.
Also ich kann aus eigener Erfahrung kann ich erzählen, dass ich das tatsächlich nicht mehr mache, also diese Laktase-Tabletten, weil ich hatte irgendwie in der Kombination, ich hatte zwar dann vielleicht keine Bauchschmerzen und ähnliche Beschwerden, aber dafür war mir immer irgendwie so ein bisschen, ja, komisch zumute, zumindest hatte ich den Eindruck. Und deswegen mache ich es eigentlich so, wenn ich unterwegs bin, dass ich halt dann einfach schaue, dass ich nichts esse, wo irgendwie Sahne, Milch und so weiter drin ist. Ein bisschen was geht. Meistens ist es ja auch so, zum Beispiel bei Käse, je älter der ist, dass dann gar keine oder nur sehr wenig Laktose drin ist, dann vertrage ich das sogar auch ganz gut. Aber eben in dieser Kombination mit dieser Laktase, mit diesen Laktasetabletten, war das bei mir deutlich schlimmer. Deswegen verzichte ich da mittlerweile drauf. Und daheim komme ich natürlich gut klar, weil da koche ich dann halt einfach anders.
Ja, genau.
Und bei der Zöliakie höre ich aber raus, geht es quasi nicht.
Nee, da gibt's keine Tabletten, keine Varianten. Hier heißt wirklich strikte glutenfreie Ernährung. Überall, wo Gluten drin ist, weglassen. Auch Kreuzkontamination vermeiden. Das heißt, ich darf nicht den gleichen Backofen wie meine Lebenspartnerin zum Beispiel verwenden, die glutenhaltig ist.
Das ist aber streng.
Na, ich darf nicht den, oder ich reinige den Backofen vorher wirklich sehr, sehr gründlich.
Okay.
Wir haben zwei unterschiedliche Butterdosen zum Beispiel zu Hause.
Wie machst du das dann allgemein, also so im Alltag, auch wenn du mal bei Freunden bist und was essen willst oder in einem anderen Restaurant?
Bei Freunden essen gehen, gut, man hat meistens ja dann auch Freunde, die in dem Bereich Unverträglichkeit, also auch irgendwie Unverträglichkeiten haben. Und ich sag mal, die Freunde, die auch einen normalen Haushalt zu Hause haben, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn man zu Hause ist, dann greift man dahin, was halt glutenfrei ist oder was man essen kann. Ich mache da meistens kein großes Heckmeck draus. Wobei ich schon mal frage, wie habt ihr das zubereitet? Habt ihr zwei unterschiedliche Töpfe zum Nudelkochen verwendet und. Wobei mein Freundeskreis sich gut auskennt. Wo es schwierig wird, ist im Außerhausessen im Restaurant. Hier rufen wir meistens vorher an, melden uns an, dass wir kommen. Ich melde meine Unverträglichkeiten an und frage, ob sie sich damit auskennen, ob sie Unterstützung, also Hilfe brauchen, Infos brauchen, wie sie damit kochen möchten. Und meistens suche ich mir im Vorfeld sogar schon mein Essen aus, was sowieso von Haus aus glutenfrei wäre.
Und
so, so vermeide ich dann Kreuzkontamination.
Wie sehr schränkt dich das als Koch ein? Also du hast ja gemeint, du bist ja auch als Mietkoch unterwegs und da könnte ich mir ja schon vorstellen, auch bei den Nachspeisen, die du besonders gerne zubereitest, dass du ja schon immer wieder in Kontakt kommst, auch mit eben glutenhaltigen Mitteln. Kannst du dann die Sachen, die du herstellst, überhaupt probieren oder wie hilfst du dir da quasi, damit du nicht unter den Folgen leidest?
Ja, also ich kann ganz klar sagen, ich probiere keine glutenhaltigen Sachen. Ich halte mich da wirklich an meine Diät oder Dietetik. Ich frage dann einfach meinen Kollegen, wenn wir zum Beispiel einen Kuchen backen, dann frage ich einfach den Kollegen, du, wie schmeckt dir der Kuchen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn der Kuchen lecker ist, wenn es passt, dann habe ich ein Rezept geschrieben dazu und dann koche ich den oder backe ich den Kuchen immer so. Da muss ich ja danach nicht mehr probieren. Soßen werden bei uns zum Beispiel immer zum Schluss abgebunden. Erst abschmecken, dann abbinden. Wobei wir im Unternehmen auch alles mit Maisstärke abbinden.
Okay.
Da komme ich dann zum Beispiel gar nicht in die Bredouille, dass da eine Mehlspitze oder irgendwas drin ist. Also es gibt so Tricks, wo man das Ganze umgehen kann.
Ich merke schon, du weißt dir zu helfen. Genau. Zum Abschluss, wir sind nämlich schon am Ende des Gesprächs, habe ich vielleicht noch eine Frage. Warum sollten junge Frauen und Männer einen deiner Berufe lernen, also zum Beispiel Metzgerin werden oder auch Köchin?
Es gibt zwei ganz einfache Aussagen eigentlich. Ich würde behaupten, dadurch, dass es von, ich sag mal, motivierten, gelernten Köchen so wenige gibt heutzutage, behaupte ich jetzt einfach zu sagen, verdient man als Koch in einer guten Anstellung mittlerweile mehr wie ein Studierter. Also wenn ich ein Studium hätte, also ich verdiene mittlerweile mehr. Und das
Aber Geld ist
Zweite
ja nicht
ist,
alles.
ja, also für mich persönlich nicht, deswegen habe ich damals den Koch nicht den Beruf nicht gelernt. Als Koch ist es natürlich die Gastgeberkeit. Man möchte Leuten einen tollen Abend bereiten. Und dieses Gefühl, wenn eine Gastgeberin am Schluss zu jemandem zu mir hinkommt ans Buffet und sagt, vielen Dank, Jungs, das war wirklich ein sensationeller Abend. Essen hat toll geschmeckt. So ein Lob zu bekommen, ich weiß nicht, das kann man irgendwie mit nichts aufwiegen, finde ich, im Beruf. Und deswegen kann ich nur jeden motivieren, solche tollen Berufe wie Kochen oder auch Metzger, es wird immer gegessen. Und es wird immer bewusster gegessen. Deswegen werden die Leute auch wieder dann auch in die Metzgerei gehen. Und solche Fachleute wird es immer brauchen. Ansonsten geht es einfach nicht.
Okay. Ja, das klingt doch nach einem perfekten Schlusswort. Eine Frage ist mir tatsächlich jetzt noch eingefallen, weil du bist ja auch noch mal deutlich jünger als ich, wirst heuer, wenn ich richtig gerechnet habe, 28 und hast ja schon einiges geschafft. Jetzt ist ja das Leben noch nicht zu Ende, zum Glück. Was hast du dir denn noch vorgenommen? Was möchtest du denn gerne noch erreichen?
Wollen wir auf die kurzfristigen oder langfristigen Ziele sprechen?
Wie du magst, wie du magst.
Als Unternehmer, man hat sich ja irgendwann mal hingesetzt und hat sich dann aufgeschrieben, was möchte ich in den nächsten 2, 5 und 10 Jahren erreichen. Und jetzt bin ich Ende 20. Jetzt kann man natürlich irgendwann auch mal privat anfangen zu überlegen mit der Familienplanung. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres wie Kinder und eine gesunde Familie. Und beruflich gesehen habe ich mir langfristig das Ziel gesetzt, ich möchte mindestens in meiner beruflichen Laufbahn über 1 Million Menschen erreichen oder helfen, mit ihrer Unverträglichkeit oder mit ihrer Ernährung einfach besser umzugehen und möchte ihnen das in der Praxis zeigen. Das ist mein großes Ziel langfristig, mindestens 1 Million Menschen zu helfen, zu unterstützen.
Das klingt doch gut. Und wenn du magst, können wir ja dann in ein paar Jährchen uns wieder hier treffen und darüber sprechen, wie weit du mit deinen Zielen schon gekommen bist.
Das können wir total gerne machen. Ich mache Strichliste.
Sehr gut. Vielen Dank, Markus, dass du da warst und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, total gerne. Und ja, liebe Zuhörer oder JKler, viel Spaß beim Kochen. Aufreben gibt's keine. Bis dahin, euer Markus.